Rainer, lies mal vor. Der Frosch mit der Maske.
Kapitel 7. Es hatte den Anschein, als akzeptiere John Bennett seines Sohnes Lois Leben als eine bei einem jungen Mann sehr natürliche Notwendigkeit. Innerlich aber war er unruhig und beängstigt. Ray war sein einziger Sohn. Er war der Stolz seines Lebens, obgleich er ihm dies nie gezeigt hatte. Keiner kannte die Gefahren, die einem jungen Menschen in der Großstadt drohen, besser als John Bennett, und keiner kannte Ray so gut wie er. Ella schwieg ihrem Vater gegenüber, aber sie erriet seine innere Unruhe und fasste den Entschluss, etwas zu unternehmen. Am vorhergegangenen Sonntag noch hatte Ray sich über den neuerlichen Gehaltsabzug beklagt. Er war verzweifelt gewesen und hatte wild davon gesprochen, seine Stellung hinzuwerfen und einen neuen Beruf zu suchen. Diese Möglichkeit erfüllte Ella mit Unruhe. Die Familie Bennett lebte kärglich von einem recht beschränkten Einkommen. Das Haus war Bennets Besitz und die Kosten des Lebensunterhaltes lächerlich gering. Eine Frau aus dem Dorf kam jeden Morgen, die schwere Arbeit zu leisten und einmal in der Woche bei der Wäsche zu helfen. Das war der einzige Luxus, den ihres Vaters mageres Einkommen gestattete. Eines Morgens, als Johnson das marmorne Vestibül von Maitlands Haus durchschritt, sah er eine zarte Gestalt durch die Drehtür kommen und begann fast zu laufen, um sie einzuholen.
»Mein liebes Fräulein Bennett, was für eine wunderschöne Überraschung! Ray ist nicht da, aber vielleicht warten Sie ein bisschen.«
»Ich bin recht froh, dass er nicht hier ist«, sagte sie sichtlich erleichtert. »Ich möchte mit Herrn Maitland sprechen. Können Sie das möglich machen?« Das strahlende Gesicht des Philosophen bewölkte sich.
»Das wird sehr schwer halten«, sagte er. »Der Herr empfängt nie jemanden, nicht einmal die Finanzgrößen der City. Er hasst Frauen und Fremde, und obgleich ich doch schon lange mit ihm arbeite, bin ich nicht einmal sicher, ob er sich an mich gewöhnt hat. Worum handelt es sich denn?«
Ella zögerte. »Um Rays Gehalt.« Und dann, als er den Kopf schüttelte, fuhr sie drängend fort. »Es ist so wichtig, Herr Johnson. Ray hat einen so anspruchsvollen Geschmack, und wenn man sein Gehalt noch kürzt, so heißt das, ach, Sie kennen doch Ray genau.« Er nickte.
»Ich weiß wirklich nicht, ob ich da etwas tun kann«, sagte er zweifelnd. »Ich will jedenfalls hinaufgehen und Herrn Maitland fragen. Aber ich könnte wetten, dass er Sie nicht empfangen wird.«
Aber als Herr Johnson zurückkam, sah sie ihn schon von weitem lächeln.
»Kommen Sie nur rasch, bevor er sich's überlegt hat«, sagte er und führte sie zum Lift. »Sie müssen allein die Konversation führen, Fräulein Bennett. Er ist exzentrisch und hart wie Feuerstein.«
Er führte sie in einen kleinen, bequem möblierten Salon und wies auf einen Schreibtisch, der mit Papieren bedeckt war.
»Das ist mein Zimmer«, erklärte er.
Eine Rosenholztür führte zu Herrn Maitlands Büro. Johnson klopfte leise an, und mit schneller pochendem Herzen trat Ella dem seltsamen Mann gegenüber. Der Raum war groß, und der Luxus der Ausstattung verschlug ihr den Atem. Hinter seinem breiten Schreibtisch saß der große Maitland kerzengerade aufrecht und betrachtete sie unter seinen buschigen Augenbrauen. Er sah wie ein Patriarch und doch zugleich abschreckend aus. Und es war etwas Grobes und Gemeines an ihm, das sie verletzte. Es lag nicht an der Nachlässigkeit seines Anzugs oder der Zahl seiner Jahre. Das Alter pflegt sonst Verfeinerung zu bringen. Dieser alte Mann jedoch war nur ganz gemein geworden. Sein forschender Blick ermangelte der Sicherheit, die sie erwartet hatte. Es schien beinahe, als fühle er sich unbehaglich.
»Dieses ist Fräulein Bennett. Sie erinnern sich, dass Bennett unser Börsenbeamter ist. Fräulein Bennett bittet darum, dass Sie Ihren Entschluss über die Gehaltskürzung noch einmal prüfen mögen.«
»Wir sind nicht sehr wohlhabend«, sagte Ella leise, »und dieser Abzug macht für uns sehr viel aus.« Herr Maitland schüttelte ungeduldig das kahle Haupt.
»Das ist mir ganz egal, ob es Sie gut geht oder nicht gut geht. Wenn ich Gehaltsabzüge mache, dann mache ich sie. Verstanden?«
Sie starrte ihn entgeistert an.
Seine Stimme war rau und gemein. Sprache und Ton entstammten der Gosse.
»Wenn er nicht mag, so kann er gehen, wohin er will. Und wenn sie das nicht recht ist,«
er heftete seine trüben Augen auf den unruhig aussehenden Johnson,
»dann können sie auch gehen, wohin sie wollen. Es gibt massenhaft so Lausbuben, die ich kriegen kann. Brauch sie mir nur von der Straße raufzuholen. Millionen davon. Punktum.«
Johnson ging auf Fußspitzen hinaus und schloss die Tür hinter dem Mädchen, das ihm gefolgt war.
»Aber das ist ja ein Scheusal«,
brachte sie hervor.
»Wie können Sie es nur mit ihm aushalten?«
Der dicke Mann lächelte gelassen. »Er hat recht. Bei 1,5 Millionen Arbeitslosen auf den Straßen kann er sich seine Leute aussuchen.«
»Ich hatte keine Ahnung«,
sagte sie und legte impulsiv ihre Hand auf seinen Arm,
»dass er so arg ist. Das tut mir leid um ihretwillen. Er ist ja entsetzlich.«
»Er ist self-made man, aber er ist eigentlich nicht bösartig. Wenn ich nur begreifen könnte, warum er sie empfangen hat.«
»Empfängt er denn sonst niemanden?«
Er schüttelte den Kopf.
»Nicht, wenn es nicht absolut notwendig ist. Und das ereignet sich vielleicht 2-mal im Jahr. Ich glaube kaum, dass er überhaupt je mit einem Menschen im ganzen Haus gesprochen hat, nicht einmal mit den Direktoren.«
Johnson führte Ella in das Hauptbüro hinunter. Ray war noch nicht gekommen.
»Die Wahrheit ist«,
gestand Johnson, als sie ihn mit Fragen bedrängte,
»dass Ray heute überhaupt noch nicht im Büro war. Er ließ sagen, dass er sich nicht sehr wohl fühlt, und ich habe es so eingerichtet, dass er heute als frei gilt.«
»Er ist doch nicht krank?«
fragte sie beunruhigt.
»Nein, ich habe ihn telefonisch gesprochen. Er hat ein Telefon in seiner neuen Wohnung.«
»Ich dachte, es wäre nur ein einfaches Zimmer«,
sagte Ella entsetzt. Die gute Hausfrau in ihr empörte sich.
»Eine ganze Wohnung? Wo denn?«
»In Knightsbridge«, antwortete Johnson ruhig. »Ja, es klingt teuer, aber ich glaube, dass er sie billig bekommen hat. Ein Mann, der ins Ausland ging, hat sie ihm für einen Pappenstiel untervermietet. Darf ich offen sein, Fräulein Bennet?«
»Ist es Rays wegen, so bitte ich darum«,
antwortete sie hastig.
»Ray beunruhigt mich in letzter Zeit«, sagte Johnson. »Natürlich möchte ich alles, was ich kann, für ihn tun, denn ich habe ihn sehr gern. Jetzt ist es meine einzige Sorge, seine ziemlich häufige Abwesenheit vom Büro zu verschleiern. Sie brauchen ihm das nicht wiederzusagen, aber es ist eine ziemliche Mühe, denn der alte Herr hat einen unerhörten Instinkt dafür, wenn Angestellte sich vom Dienst drücken. Ray lebt viel großzügiger, als er es sich eigentlich leisten kann, und ich habe ihn so gekleidet gesehen, als wollte er mit den elegantesten Leuten der Stadt in Konkurrenz treten.«
Die unbestimmte Unruhe in Ellas Seele wuchs zur Panik heran.
»Es ist doch nicht etwa im Büro etwas Unrechtes vorgefallen?«
fragte sie ängstlich.
»Nein, ich nahm mir die Freiheit, seine Bücher durchzugehen. Sie stimmen. Sein Kassenbuch ist bis auf einen Penny in Ordnung. Mit roher Offenheit gesagt, er stiehlt nicht. Zumindest nicht bei uns. Aber noch ein anderes Detail. Er nennt sich Raymond Lester in Knightsbridge. Ich habe das durch einen Zufall herausgefunden und habe ihn gefragt, warum er einen anderen Namen angenommen hat. Seine Erklärung war ziemlich glaubhaft. Er wollte nicht, dass Ihr Vater hören sollte, dass er auf so großem Fuß lebt. Er hat eine ziemlich einträgliche Nebenbeschäftigung, aber er will nicht sagen, welche Art sie ist.«
Ella war froh, als Johnson sie verließ. Froh, einen stillen Platz inmitten weiter Parkflächen zu erreichen. Sie musste nachdenken und sich über ihre zukünftige Handlungsweise klar werden. Ray war nicht so veranlagt, dass er sich von ihr oder von Johnson mit drakonischer Strenge würde behandeln lassen. Auch der Vater durfte nichts erfahren. Sie musste sich an Ray wenden. Vielleicht entsprach es der Wahrheit, dass er eine einträgliche Nebenbeschäftigung hatte. Eine ganze Menge junger Leute benutzte ihre freie Zeit auf solche Weise. Aber Ray war kein Arbeiter. Sie setzte sich auf einen Parkstuhl und war so sehr in ihr Sinnen vertieft, dass sie es nicht gewahrte, als jemand vor ihr stehen blieb.
»Das ist ja wunderbar«,
sagte eine lachende Stimme, und sie sah in Dick Gordons hübsche blaue Augen. Er setzte sich auf den Stuhl neben dem ihren. »Und jetzt werden Sie mir bitte sagen, in was für Schwierigkeiten Sie geraten sind.«
»Warum meinen Sie, dass ich in Schwierigkeiten geraten bin?«
»Sie machen ein so trauriges Gesicht«, lächelte er. »Vergeben Sie mir diesen Aufzug. Ich habe einen offiziellen Besuch bei der Gesandtschaft der Vereinigten Staaten abstatten müssen.« Jetzt erst bemerkte sie, dass er den offiziellen Anzug des Beamten trug. Gehrock, Zylinder und die vorschriftsmäßige Krawatte. Sie fand, dass er sehr gut darin aussah. »Ich glaube beinahe, dass Ihr Bruder Ihnen Sorgen macht. Ich habe ihn vor wenigen Minuten gesehen. Hier ist er wieder.« Sie folgte erstaunt seinem Blick und fuhr von ihrem Stuhl auf. Auf dem mit Lohe bestreuten Reitweg, der mit der Parkstraße parallel lief, kam ein Herr und eine Dame zu Pferd. Der Herr war Ray. Er war elegant gekleidet und von den Spitzen seiner glänzenden Reinstiefel bis zu seinem grauen, steifen Hut entstammte alles den teuersten Quellen. Das Mädchen neben ihm war jung, schön, zierlich. Die Reiter passierten, ohne dass Ray der interessierten Zuschauer gewahr wurde, und Ella, die vor Staunen erstarrte, vernahm den hellen Klang seines Lachens.
»Ich begreife nicht. Kennen Sie die Dame, Herr Gordon?«
»Dem Namen nach wohl«, sagte Dick trocken. »Sie heißt Lola Bassano.«
»Ist sie eine Dame?«
Dicks Augen zwinkerten. Elk verneint es, aber Elk hat übernommene Vorurteile. Sie besitzt Reichtum, Erziehung und Wissen. Ob diese drei Trümpfe genügen, um eine Lady zu machen, weiß ich nicht. Ella saß mit wirbelnden Sinnen still. »Ich glaube, Sie brauchen Hilfe für Ihren Bruder«, sagte Dick. »Nicht wahr? Er macht Ihnen Angst.« Sie nickte.
»Es ist mir auch ein Rätsel. Ich kenne alle Details über ihn, sein Gehalt und seine merkwürdige Maskerade unter einem anderen Namen. Das alles würde mir keine Sorgen machen, denn junge Leute haben diese Art von Geheimnissen gern. Nur sind sie unglücklicherweise teure Geheimnisse, und ich möchte wissen, wie er es sich leisten kann, seine neu gewonnene Stellung aufrechtzuerhalten.«
Dick erwähnte eine Summe, die bewirkt, dass Ella mit staunend geöffneten Lippen regungslos sitzen blieb. »Ja, das kostet es«, sagte Dick. Elk, der eine Leidenschaft für genaue Einzelheiten hat und der auf den Penny weiß, was zum Beispiel dieser Reitanzug kostet, hat mir diese Angaben geliefert. Sie unterbrach ihn mit einer so verzweifelten Geste, dass er sich brutal vorkam.
»Was kann ich tun? Was kann ich tun?« fragte sie. »Jeder will mir helfen. Sie, Herr Johnson und ich glaube auch Herr Elk. Aber es ist unmöglich. Es mag Ihnen vielleicht komisch vorkommen, dass ich in solche Aufregung über Race dumme Streiche gerate, aber es bedeutet für Vater und mich ja so viel.«
Als habe sie seine Gedanken erraten, fragte sie plötzlich:
»Ist sie eine liebe Person, dieses Fräulein Bassano? Ich meine, ist sie jemand, mit dem Ray bekannt sein darf?«
»Sie ist sehr reizvoll«, antwortete Dick nach einer Pause. Sie bemerkte sein Ausweichen und führte das Gespräch nicht weiter. Sie kam auf ihre Unterredung mit Ezra Maitland zu sprechen, und er hörte ihren Bericht an, ohne Überraschung zu äußern.
»Er ist ein ungeschliffener Diamant«, sagte er.
»Elk weiß etwas über ihn, aber er wird es mir nicht verraten. Elk liebt es, seine Vorgesetzten zu mystifizieren. Er tut es beinahe noch lieber, als einen Verbrecher zu entdecken.«
»Warum trägt Maitland Handschuhe im Büro?«, fragte Ella.
»Handschuhe? Das habe ich nicht gewusst«, sagte er überrascht.
»Als er die Hand hob, um seinen Bart zurückzustreichen, habe ich es gesehen. Und ich habe auch gesehen, dass er auf dem linken Handgelenk eine Tätowierung trägt. Sie kam gerade noch unter dem Rand des Handschuhs hervor. Und es war unverkennbar der Kopf eines Frosches.«
»Sind Sie sicher, dass Sie sich das nicht nur eingebildet haben, Fräulein Bennet?«, fragte Dick.
»Ich fürchte, der Frosch macht uns nervös.« »Aber ich stand nur wenige Schritte von ihm entfernt«, beharrte sie.
»Haben Sie mit Johnson darüber gesprochen?« Sie schüttelte den Kopf.
»Aber ich erinnere mich jetzt, dass Ray auch gesagt hat, Herr Maitland trage Sommer und Winter Handschuhe.«
Dick war wie vor den Kopf geschlagen. Es ist doch unwahrscheinlich, dass dieser Mann, das Haupt einer großen Finanzgruppe, mit einer Bande von Landstreichern im Bund sein sollte. »Wann kommt Ihr Bruder nach Horsham?« fragte er ablenkend. »Am Sonntag«, sagte das Mädchen. »Er hat Vater versprochen, mit uns zu essen.« »Vielleicht wäre es dann möglich, mich als Vierten zu laden?« »Sie werden der Fünfte sein«, lächelte sie. »Herr Johnson kommt auch. Der arme Johnson fürchtet sich vor Vater. Ich glaube, die Angst ist gegenseitig. In dieser Beziehung ähnelt Vater Herrn Maitland. Auch er mag Fremde nicht leiden. Aber auf alle Fälle lade ich Sie ein.« Des Abends kam Elk, als Dick gerade im Begriff war, sich fürs Theater anzukleiden. Dick erzählte ihm von Ellas Verdacht. Zu seiner Überraschung nahm Elk die aufregende Theorie recht kühl auf. »Es wäre möglich«, sagte er, »aber es ist auch möglich, dass er kein Frosch ist. Der alte Maitland war in seiner Jugend Matrose. Wenigstens sagt das die einzige Biografie von ihm, die existiert. Vor 12 Jahren erschien eine halbe Spalte über ihn, als er Lord Maesters Bauplatz auf dem Embankment kaufte und sein Büro zu vergrößern begann.« In dieser Woche war Dicks Aufmerksamkeit durch einen ungewöhnlichen Vorfall von den Fröschen abgelenkt worden. Am Dienstag hatte der Sekretär des Auswärtigen Amtes nach ihm geschickt und er war zu seiner Überraschung von dem höchsten Herrn des Departments persönlich empfangen worden.
»Hauptmann Gordon«, sagte der Minister, »ich erwarte aus Frankreich die Kopie des Handelsvertrages, der zwischen uns, der französischen und der italienischen Regierung geschlossen werden soll. Es ist sehr wichtig, dass dieses Dokument wohl bewacht wird, weil, wie ich Ihnen im Vertrauen sagen kann, es von einer Revision der Tarifaufstellung handelt. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass der Bote des Königs, der den Vertrag überbringt, auf das Peinlichste bewacht wird, und ich wünsche, den gewöhnlichen Polizeidienst zu ergänzen, indem ich Sie ihm nach Dover entgegenschicke. Es ist ein wenig außerhalb Ihrer Pflichten gelegen, aber Ihr Nachrichtendienst während des Krieges mag mir zur Entschuldigung dienen, warum ich diese Verantwortung auf Ihre Schultern lege. 3 Mitglieder der französischen und der englischen Geheimpolizei werden ihn nach Dover begleiten, während Sie und Ihre Leute den Wachdienst übernehmen werden. Und Sie werden persönlich zugegen sein, bis das Dokument in meinem eigenen Safe deponiert wird.« Wie so viele wichtige Aufgaben erwies sich auch diese als absolut uninteressant. Der Bote wurde auf dem Quai von Dover abgeholt, in ein Pullman-Coupé geleitet, das für ihn reserviert worden war, und 2 Leute von Scotland Yard patrouillierten auf dem Laufgang. Beim Victoria-Bahnhof empfing ein vom Polizeichauffeur gesteuertes und von Bewaffneten begleitetes Auto Dick und den Boten und fuhr sie nach Crawdon Garden. Der Sekretär des Auswärtigen Amtes prüfte sorgfältig die Siegel und legte das Kuvert dann in Gegenwart Dicks und des Detektivinspektors, der die Eskorte befehligt hatte, in den Safe. Der auswärtige Minister sagte, nachdem alle Besucher außer Dick ihn verlassen hatten, mit einem feinen Lächeln: »Ich glaube kaum, dass unsere lieben Freunde die Frösche daran besonderes Interesse nehmen, und doch waren Sie die Veranlassung zu meinen außerordentlichen Vorsichtsmaßregeln. Es ist wohl noch keine Spur von Gentas Mördern gefunden worden?« »Keine, Exzellenz, soweit mir bekannt ist. Einheimische Verbrechen gehören eigentlich nicht in mein Ressort, und es kommt kein Vergehen irgendwelcher Art vor den Staatsanwalt, ehe der Fall gegen einen der Angeklagten nicht fertig vorgelegt werden kann.« »Das bedauere ich«, sagte Lord Farmley. »Mir wäre es lieber, wenn die Froschangelegenheit nicht gänzlich in den Händen von Scotland Yard bliebe. Sie bedeutet eine solche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, dass ich es angebracht fände, wenn eine eigene Abteilung die Nachforschungen führen würde. Mir schwebt bereits ein solcher Plan vor.« Dick hätte gerne gesagt, dass ihn diese Kontrolle außerordentlich verlocke, aber er hielt noch an sich. Seine Lordschaft strich bedächtig über seine Stirn. »Ich werde mit dem Premierminister sprechen«, sagte er, »und Sie für diese Stelle vorschlagen.« Zeitig am nächsten Morgen wurde Dick Gordon nach Downing Street vorgeladen und es wurde ihm mitgeteilt, dass ein spezielles Ressort geschaffen worden sei, das sich ausschließlich mit jener Gefährdung der Öffentlichkeit beschäftigen sollte. »Sie haben carte blanche, Hauptmann Gordon. Man mag mich tadeln, weil ich Ihnen diese Stellung gegeben habe,
aber ich bin mir ganz sicher, den richtigen Mann gefunden zu haben«, sagte der Ministerpräsident. »Sie können jeden Offizier von Scotland Yard wählen, den Sie zu verwenden wünschen.«
»Ich werde Sergeant Elk nehmen«, sagte Dick sofort, aber der Ministerpräsident sah ihn mit zweifelnden Blicken an.
»Das ist gerade kein hoher Rang«, wandte er ein.
»Er ist ein Mann mit 30 Dienstjahren. Lassen Sie ihn mir, Exzellenz, und geben Sie ihm den Rang eines Inspektors.«
Der Ministerpräsident lächelte.
»Wie Sie wünschen.«
Als Sergeant Elk am gleichen Nachmittag die Beförderungsliste durchsah, begrüßte ihn sein neuer Titel.